Ich bin vor ein paar Tagen wieder aus den Vereinigten Staaten gekommen. Ich bin wirklich dankbar, hier zu sein. Das macht mir so eine große Freude, einfach euren Gesichter wiederzusehen nach 5 Monaten Zeit und einfach diesen Anbetung miterleben zu dürfen, das ist auch ein großes Geschenk. So vielen, vielen Dank. Wir freuen uns wirklich von ganzem Herzen, wieder zu Hause zu sein. Und ich bringe auch Grüße von unserer neuen Gemeindegründung in Everett. Es ist, wie ich gesagt habe, in die erste Stunde, es ist nur 8 Wochen alt. Diese Woche wird es 9 Wochen sein und diesen Sonntag. Und aber ich bringe herzliche Grüße zu euch allen. Ja, ich habe die letzten Gebot von die 10 Gebote angeschaut. Das war das 8. Gebot, bevor wir zurück nach Amerika gehen mussten. Und jetzt wollte ich euch das 9. Gebot bringen. So, wenn ihr euren Bibeln mithabt, dann schlagt bitte das 2. Buch Mose auf. Kapitel 20, Vers 16. Das 2. Buch Mose, Kapitel 20, Vers 16. Wir lesen das, ich lese das aus dem Schlachter 2000 Übersetzung. Nur ein Vers, aber das ist genug Stoff in diesem Vers, mehr als genug Stoff für ein Predigt. Du sollst kein falsches Zeugnis reden gegen deinen Nächsten. Ich wiederhole, du sollst kein falsches Zeugnis reden gegen deinen Nächsten. Das 9. Gebot ist auf einer Seite sehr einfach zu verstehen, aber auch auf der anderen Seite ist es ziemlich komplex. Also, was bedeutet dieses Gebot? Was genau dürfen wir nun eigentlich nach dem 9. Gebot nicht tun, beziehungsweise was dürfen wir oder was sollen wir tun? Mit anderen Worten, was genau verbietet das neunte Gebot uns? Und das allererste, was es uns verbietet, ist ein falsches Zeugnis abzulegen. Nun, bei der Antwort auf diese Frage dürfen wir nicht vergessen, in welchem Zusammenhang dieses Gebot uns ursprünglich gegeben wurde. Und dieses Zusammenhang ist auch sehr wichtig für uns. Als uns die 10 Gebote gegeben wurden, war Israel gerade auf wundersame Weise von Gott aus der Sklaverei in Ägypten erlöst worden. Es war, ich glaube, 2 Monate Zeit. Ich glaube, 2 oder 3 Monate Zeit oder 1 Monat. Drei. Und Gott hat die Absicht, Israel zu einer Nation zu machen, die sich von allen anderen Nationen der Welt unterschied. Sie sollten ein ganz besonderes Gut Gottes sein und eine Priesterschaft von Gläubigen. Und deshalb gab Gott ihnen die Gesetze, nach denen sie leben sollten. Deshalb gab Gott ihnen die 10 Gebote, nach denen sie leben sollten. Sie sollen heilige Menschen sein, einzigartig und deutlich anders als alle anderen Nationen. Und stell dir vor, wenn eine ganze Nation lebt nach die 10 Geboten, würde das anders sein? Würde das eine andere Nation aussehen? Auf jeden Fall. Wie sehen unsere ganze Welt heutzutage aus? Und da Gottes Maßstab für die Gerechtigkeit die Perfektion ist, das ist Gottes Maßstab, waren viele ihren Verbrechen nach den Gesetzen des Alten Testaments Kapitalverbrechen. Anders ausgedrückt, jeder, der dieses Gesetz brach, wurde mit dem Tod bestraft. Selbst die Sünde des Diebstahls wurde unter gewissen Umständen mit dem Tod bestraft. Unglaublich. Die einzige Ausnahme war das 10. Gebot. Aber darüber unterhalten wir uns, wenn der Herr so will, beim nächsten Mal. Und das habe ich schon in der ersten Stunde erwähnt, das hoffen wir einmal im Jahr zurückkommen zu können. Und wenn der Herr so will, und vielleicht ein weiteres Gebot zu predigen. Mal sehen. Aber aus Schutz vor Missbrauch, und das, ich weiß, dass viele von euch sehr müde seid von unserer gestrigen Abend, unserer Hochzeit von Daniel und Juliana, aber hör mal gut zu, das ist sehr wichtig. Aus Schutz vor Missbrauch der Todesstrafe hatte Gott Israel jedoch unmissverständlich angewiesen, jede Anschuldigung zuerst von mindestens 2 oder beziehungsweise 3 Zeugen zu bestätigen. 5. Buch Mose, Kapitel 17, Vers 6. Hör mal gut zu. Wer des Todes schuldig ist, soll auf die Aussage von 2 oder 3 Zeugen hin getötet werden. Aber auf die Aussage eines einzigen Zeugen hin soll er nicht getötet werden. Ziemlich eindeutig. Da außerdem die Gefahr bestand, dass falsche Zeugen, und das ist unser Gebot heutzutage, richtig? Das 9. Gebot. Dass falsche Zeugen auftraten oder Menschen fälschlicherweise eines Vergehens beschuldigt wurden, das sie nicht begangen hatten, musste der Anschuldiger oder der Zeuge auch als Scharfrichter agieren. Dadurch würde eine falsche Zeuge nicht nur die Schuld eines falschen Zeugnisses auf sich nehmen, sondern auch des Mordes schuldig sein. Ich lese das vor. Das allernächste Vers, 5. Buch Mose, 17, Vers 7. Die Hand der Zeugen soll sich als Erste gegen ihn erheben, um ihn zu töten. Danach die Hand des ganzen Volkes. So sollst du das Böse aus deiner Mitte ausrotten. So der Zeuge sollte die erste Stein sozusagen aufheben und auf diese schuldige Person dann werfen. Eine weitere Abschreckungsmechanismus, den Gott in seiner unendlichen Weisheit als Schutz vor den potenziellen Gefahr durch falsche Zeugen ins Leben rief, war die Regelung, dass jeder, der als falscher Zeuge entlarvt wurde, derselben Strafe unterlag, die gegen den Beschuldigten verhängt worden war. Habt ihr das verstanden? Das ist sehr wichtig. 5. Buch Mose, Kapitel 19, Verses 16 bis 19. Wenn aber eine falsche Zeuge, ich lese mal das vor, wenn aber eine falsche Zeuge gegen jemanden auftritt, um ihn einer Übertretung zu beschuldigen, so sollen die Männer, die Streit miteinander haben, vor den Herrn, vor die Priester und die Richter treten, die zu jener Zeit in Amt sein werden, und die Richter sollen es genau erforschen. Stellt es sich heraus, dass der Zeuge ein falscher Zeuge ist und gegen seinen Bruder ein falsches Zeugnis abgelegt hat. Hier ist es, Vers 19. Wunderbar, wirklich. So sollt ihr ihm das antun, was er seinen Bruder antun wollte. So sollst du das Böse aus deiner Mitte ausrotten. Das war zweifellos ein gutes Abschreckungsmittel für viele potenzielle falsche Zeugen gewesen. Nachdem ich das erste Mal las, oder zumindest das erste Mal, dass ich erinnere mich, dass ich das gelesen habe, könnte ich nicht umhin zu denken, wie viel unser eigenes Rechtssystem von diesem Gesetz lernen könnte. Wie viele falsche Zeugen gibt es heutzutage? Die sind überall zu finden. Aber stell dir vor, ich bin sogar überzeugt davon, dass die Anwendung dieses Prinzips auch ein hervorragendes Abschreckungsmittel für viele Leute wäre, mit denen unsere Gerichtssäle heutzutage überfüllt sind. Das würde wunderbar sein. Denn würde es kaum jemand, der sich wagt, ein falsches Zeugnis abzulegen. Weil denn er wusste, weißt du was? Wenn das herausgefunden wurde, dass ich ein falscher Zeugen bin, dann würde ich genau diese Strafe bekommen. Okay, bevor wir uns jedoch zu sehr verzetteln, möchte ich mich wieder unserem Gebot zuwenden. Noch einmal, Vers 16, Kapitel 20. Du sollst kein falsches Zeugnis reden gegen deinen Nächsten. Wenn ein Mensch diesen Befehl nur rein wörtlich nahm, würde dieses Gebot ihm nur verbieten, von einem Gericht falsches Zeugnis abzulegen oder einen Meineid zu leisten. Aber doch, wie ihr es schon wisst, jedes der 10 Gebote umfasst lediglich, Entschuldigung, sehr breit gefächertes Kategorien. Und das 9. Gebot unterscheidet sich in dieser Hinsicht in keiner Weise. Das bedeutet, dass das 9. Gebot sehr weit ist, sehr breit ist in ihren Anwendungen. Anders ausgedrückt, entfällt jedes dieser Gebote eine ganze Reihe von positiven, ebenso wie negativen Pflichten. Deshalb entpuppen die 10 Gebote sich in ihrem Ausmaß als gewaltig. Man kann nicht nur aus die 10 Gebote in sagen, oh ja, jedes habe ich erfüllt. Jeden Gebot habe ich gehalten, bis ich jung war, wie die reiche Jüngling war, wie er das behauptet hat. Und wenn ihr darüber nachdenkt, ist es genau das, was Jesus uns in seiner Bergpredigt demonstrierte. Er erzählt den Juden nichts Neues oder irgendetwas, das sie nicht schon hätten wissen müssen. Er erklärt ihnen lediglich die wahre Bedeutung oder Auslegung dieses Gesetzes. Und das war seine bekannteste Predigt überhaupt, in die Bergpredigt. Er hat es einfach ausgelegt. Einfach die Leute erklärt, was es wirklich bedeutet. Die religiösen Juden jener Zeit lernen einen engstirnigen, verstümmelten und sogar unbiblischen Auffassung von Gottes Gesetz. Und das ist der Grund dafür, dass Christus einige sehr grobe Äußerungen von sich gab, die an die religiösen Leiter der Juden gerichtet waren, die es besser hätten wissen müssen. Sie waren Gesetzgelehrte oder Experten im Gesetz. Und ihr seid auch einigermaßen Gesetzexperten. Ihr kennt die Schriften. Einige von euch von Jugend auf. Matthäus 23. Ich lese nur ein Beispiel vor. Weh euch, ihr Schriftgelehrten. Das hat Jesus gesagt. Weh euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, dass ihr das Äußere des Bechers und der Schüssel reinigt. Hier ist es inwendig, aber sind sie voller Raub und Unmäßigkeit. Du blinder Pharisäer, reinige zuerst das Inwendige des Bechers und der Schüssel, damit auch ihr Äußeres rein werde. Wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, dass ihr getünchten Gräbern gleicht, die äußerlich sehr schön scheinen, inwendig aber voller Totengebeine und aller Unreinheit sind. So erscheint auch ihr äußerlich vor den Menschen als gerecht, inwendig aber seid ihr voller Heuchelei und Gesetzlosigkeit. Sind die religiösen Leute heutzutage anders? Nein. Sind die meisten Menschen, die in die Kirche gehen, in Gemeinden gehen, genauso? Religiös von außen sein sieht alles schön aus. Aber inwendig ist voller Totengebeine. Einfach sind sie weit weg von Gott entfernt. Habt ihr bemerkt, wie der Herr die Schriftgelehrten, die Pharisäer in Vers 28 beschrieb? Es war interessant. In die letzte Satz hier, er sagte, hör mal gut zu, er sagte, inwendig, aber seid ihr voller Heuchelei und Gesetzlosigkeit. Aber warum Gesetzlosigkeit? Warum? Nun, zu jener Zeit hätte man einen Schriftgelehrten oder Pharisäer eine Menge Dinge beschuldigen können, aber Gesetzlosigkeit gehört nicht dazu. Sie waren die Schriftgelehrte, die Pharisäer. Aber weshalb nicht? weil sie sich rühmten, alle Gesetze des Alten Testaments einzuhalten. Sie wurden sogar von der ganzen Gesellschaft als Verkörperung der Gesetzestreue und Rechtschaffenheit angesehen. Und trotzdem nannte Jesus sie was? Gesetzlose. Aber warum? Weil sie sich nur darauf konzentrierten, die Gesetze buchstäblich einzuhalten und dadurch effektiv missverstanden hatten, worum es bei diesem Gesetz wirklich ginge. Und worum ging es? Um das Herz. Um das Herz des Menschen. Nicht um die Äußerlichkeiten, aber um das Herz. Darum geht es. Vergesst auch bitte nicht, dass die 10 Gebote einfach eine Erklärung oder Ausfaltung unserer moralischen Pflichten sind, in erster Instanz gegenüber Gott und danach gegenüber unserem Nächsten. Anders ausgedrückt sind die 10 Gebote, wie wir zu Beginn dieser Reihe gesehen haben, nichts weiteres als eine Ausführung der beiden höchsten Gesetze, die wir im Neuen Testament lesen. Matthäus 22. Nummer 1. Was ist das höchste Gebot von allen Geboten in der ganzen Schrift? Liebe Gott mehr als alles andere. Und das zweite ist ihm sehr ähnlich. Liebe deinen Nächsten wie was? Dich selbst. Liebe Gott mehr als alles andere, das höchste Gebot. Und Nummer 2, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Einer meiner Lieblingsausleger der Bibel sagte, als er über die 10 Gebote sprach, das Gesetz beginnt mit der Verleugnung des Selbst, der Liebe für seinen Nächsten und vor allem der Liebe zu Gott aus ganzem Herzen. Wunderbar zusammengefasst. Wunderbar. All das sagt uns also, dass das 9. Gebot viel, viel mehr sagen will, als nur ein einfaches Verbot für einige Leute zu sein, die sich vielleicht versucht fühlen, irgendwann einmal vor einem Gericht zu lügen. Das ist ein sehr spezielles Fall. Habt ihr je gelogen vor einem Gericht? Ich war noch nie in ein Gericht gesagt. Durch Gottes Gnade. Verdient habe ich das schon. Okay? Ihr kennt meine Geschichte. Aber war ich noch nie da gewesen? Nein. Was verbietet uns das 9. Gebot also noch? Und das ist wirklich eine gute Frage. Und das erste, was dieses Gebot uns auch verbietet, ist, hier ist es, jegliche Art der Lüge unabhängig von Anlass. Wer hat sich dagegen verstoßen? Ein paar Mal? Ein kleiner Junge zog einmal am Rockzipfel seiner Mutter und sagte, Mami, kannst du mir 50 Pfennig für einen alten Mann geben? Die Mutter ist gerührt. Das ist aber lieb von dir, Dieterchen. Wo ist der alte Mann denn? Dieterchen strahlt. Er steht vorm Supermarkt und verkauft Softeis. Vor einiger Zeit habe ich von einer Kneipe gelesen, die das Büro hieß. Sollte jemand, der nach der Arbeit in diese Kneipe versagt, seine Frau anrufen und ihr sagen, Liebling, ich verspäte mich, weil ich noch im Büro sitze. Wir lachen vielleicht über solche Geschichten, aber leider geraten wir als Gläubigen selbst in sehr ähnlichen Verhaltensmuster. Obwohl das 9. Gebot verbietet es eindeutig in irgendeiner Weise oder irgendeiner Gelegenheit zu lügen. Vielleicht fragt sich jemand, na gut, aber Kerry, was genau ist eine Lüge? Was genau ist eine Lüge eigentlich? Eine Lüge ist, hier ist eine gute Definition. Eine Lüge ist vorsätzliches Sprechen der Unwahrheit in der Absicht zu betrügen. Eine vorsätzliches Sprechen der Unwahrheit in der Absicht zu betrügen. Es ist wichtig, dass wir erkennen, dass nicht jede Unwahrheit eine Lüge ist. Anders ausgedrückt, haben wir manchmal falsche Informationen oder werden in die Irre geführt oder glauben ernsthaft an etwas, das nicht wahr ist. Und wir geben einfach diesen Informationen weiter, okay, und wir glauben auch selber daran. Ist das eine Lüge? Nein, das ist einfach ein Fehler. Wir haben einen Fehler gemacht und das kommt häufig vor. Wir hatten nicht die Absicht, eine Person zu betrügen. Es gibt so viele Möglichkeiten, dieses Gebot zu missachten, dass wir unmöglich jeden einzelnen davon heute früh durchgehen können. Aber hier sind einige die häufigsten. Erstens verbietet dieses Gebot uns ganz klar, eine eindeutige Lüge zu verbreiten. Das habe ich schon gesagt. Zum Beispiel, ein Verkäufer klopft an der Tür eines heruntergekommenen und offensichtlich ärmlichen Hauses. Die Mutter in dem Haus bat ihren kleinen Sohn, dem Verkäufer zu erzählen, sie könnte nicht ans Tür kommen, da sie in der Badewanne sei. Der kleine Junge ging zur Tür und sagte, wir haben zwar keine Badewanne, aber Mama hat gesagt, ich soll Ihnen sagen, dass sie da drin ist. Ja, oft kommt solche Lügen vor. Wir mögen zwar über derartige Geschichten lachen, aber die Tragödie an dieser ganzen Sache ist, dass so etwas heutzutage nur allzu häufig vorkommt. Die meisten Menschen würden bei so etwas nicht zögern, auch Kinder nicht. Sie würden es einmal als Notlüge oder Halbwahrheit oder etwas abtun, das jeder tut. Zweifelsohne ist Unehrlichkeit in unserer Gesellschaft zu einer Lebensweise geworden. Aber egal, worin der Anlass oder Grund besteht, Gott hasst alle Lügen. Als ich zurück in den USA war über die letzten 5 Monate, muss ich ehrlich sagen, dass ich habe das mehrmals persönlich miterlebt, auch unter Gläubigen. Das hat mich wirklich traurig gemacht, einfach wie eine glatte Lüge erzählt wurde. Und ich wusste, dass das eine Lüge war. Und das darf nicht sein, liebe Geschwister, das darf nicht sein. Lügen ohne Wenn und Aber ist Gott ein Gräuel. Sprüche 12, Vers 22. Falsche Lippen sind dem Herrn ein Gräuel. Wer aber die Wahrheit übt, gefällt ihm wohl. Leider wird jedoch nur allzu schnell und allzu leicht gelogen, besonders wenn wir bedenken, dass die Wahrheit etwas gefährden könnte, was wir uns wirklich wünschen. Das wird beim Kindern besonders deutlich. Psalm 58, Vers 4. Die Gottlosen sind abtrünnig von Mutterleib an. Die Lügner gehen auf dem Irrweg von Geburt an. Wisst ihr was? Ich habe 11 Kinder. Und ich musste kein einziges von ihnen bis jetzt beibringen, wie man lügt. Es kommt von Natur aus. Und dann tun sie das automatisch. Es mag zwar sein, dass das bei Kindern besonders deutlich wird, aber ehrlich gesagt denke ich nicht, dass es bei Erwachsenen anderen ist. Wir sind nur Raffinierten beim Lügen. Ihr Lieben, es ist so einfach, die Wahrheit zu verbergen, gerade genug zu ändern, um sich unseren Wünschen anzupassen, unser quälendes Gewissen zu beruhigen und den anderen zufriedenzustellen. Ist es nicht? Wir drehen die Dinge genau nur ein bisschen wenig, die Leute zu täuschen, nicht genug unser eigenes Gewissen zu beunruhigen, aber genug den Leuten auf den falschen Weg zu bringen. Und das ist eine Lüge. Das ist eine Lüge. Warum ist es so? Jeremia 17, Vers 9. Warum tun wir das? Überaus trügerisch ist das Herz und bösartig. Wer kann es ergründen? Sagt Jeremia. Eines der wichtigsten Elemente in jeder Beziehung ist zweifellos was? Vertrauen. glaube, das haben wir auch von Daniel und Juliane gestern gehört, in ihren Eheversprechen zueinander. Lügen zerstören jedoch das Vertrauen, und wenn das einmal abhanden gekommen ist, ist es sehr, sehr schwierig, eine Beziehung wieder zu kitten. Richtig? Ist es auch. Die Gewohnheit zu lügen beginnt oft bei den sogenannten Kleinigkeiten. Ein beiläufiger Kommentar, das Versprechen mit deinen Kindern oder deiner Frau vielleicht etwas zu unternehmen. Aber du weißt, du bist zu beschäftigt dazu. Du würdest nie dazu kommen. So fängt es an. Und dann allzu häufig entsteht ein Muster kleiner Kompromisse. Im Laufe der Zeit bußen wir dann unsere Glaubwürdigkeit gegenüber unseren Freunden, Kollegen, Ehepartnern und Kindern ein. Ich habe auch von einem Mann, einem Pastor, einmal gehört, dass viele Leute, sie kennen seinen Charakter und ja, sein Verhaltensmuster. Er war Prediger. Sie kennen, dass er nicht bei der Wahrheit bleibt. Und dafür wurde er bekannt sein. Ich habe das wirklich gehört. Kaum zu fassen. Das kann sogar so weit gehen, dass wir unsere Kinder durch unser eigenes schlechtes Beispiel zu Lügnern erziehen. Eine Mutter fuhr mit ihren 5-jährigen Knaben in der Straßenbahn. Wie alt ist der Kleine? Fragte der Schaffner. 3,5, sagte die Mutter, um eine halbe Karte für ihn zu bekommen. Der stramme Kerl sieht aber älter aus, was er in Wirklichkeit auch war, meinte der Schaffner und ging kopfschüttelnd weiter. Bald darauf erschien der Kontrolleur und fragte den Kleinen, wie alt bist du? 3,5 Jahre, sagte der Kleine. Einige Jahre später beklagte sich die Mutter über die arge Verlogenheit des Knaben. Und wo hatte sich begonnen? Die Mutter hat das Kind beigebracht, dass es okay war, zu lügen. Sollte kein Wunder sein. Natürlich ist das nur eine erfundene Geschichte. Aber wir tun dasselbe. Wenn die Wahrheit nicht wichtig für uns ist, dann tun wir genau dasselbe in unseren Familien. Und wozu? Ganz 50 Pfennig zu sparen. Es gibt auch andere Arten zu lügen. Man kann zum Beispiel die Wahrheit sagen, deren Bedeutung jedoch so verdrehen, dass sie falsch verstanden wird. In diesem Fall machen wir uns eine Missachtung dieses Gebotes schuldig. Ein anderes Wort dafür ist Betrug oder Täuschung. König David spiegelt die Einstellung Gottes zu dieser Sünde wider, als er sagte das in Psalm 101, Vers 7. In meinem Haus, das hat David gesagt, soll keiner wohnen, der Betrug verübt. Wer Lügen redet, soll nicht bestehen vor meinem Angesicht. David, als gottesfürchtiger Mensch, hasste so eine Einstellung. Genauso wie Gott das hasst. Wir praktizieren Täuschung, wenn wir jemanden veranlassen, etwas zu glauben, das nicht der Wahrheit entspricht. Selbst wenn unsere Worte wahr sein mögen. Ein gutes Beispiel dafür ist der Vorfall zwischen Abraham und Abimelech. Ihr kennt auch diese Geschichte. In 1. Mose 20, Vers 1 bis 2. Ich lese es vor. Abraham aber zog von dort in der Negev und wohnte zwischen Kades und Schur, und er hielt sich als Fremdling in Gera auf. Und Abraham sagte von seiner Frau Sarah, sie ist meine Schwester. Da ließ Abimelech, der König von Gera, Sarah holen. Weil Abraham nicht die ganze Wahrheit sagte, wurde Abimelech von Gott geplagt. Er hat wirklich gedacht, dass sie seine Schwester war. Und diese Unwahrheit oder Betrug oder Täuschung des Abrahams fliegt jedoch auf. Und Abraham musste die Halbwahrheit von Abimelech vor Abimelech in Vers 9 bis 12 bekennen. Ich lese das vor. Und Abimelech rief Abraham und spricht zu ihm, Warum hast du uns das angetan? Und was habe ich an dir gesündigt, dass du eine so große Sünde auf mich in mein Reich bringen wolltest? Du hast nicht mit mir gehandelt, wie man handeln soll. Und hier ist die Antwort von Abraham. Oder, und er geht ein bisschen weiter. Und Abimelech fragte Abraham, in welcher Absicht hast du dies getan? Vers 11, da sprach Abraham, weil ich dachte, es ist gar keine Gottesfurcht an diesem Ort. Darum werde sie mich wegen meiner Frau umbringen. Auch ist sie wahrhaftig meine Schwester, denn ist sie die Tochter meines Vaters, aber nicht die Tochter meiner Mutter. Und so ist sie meine Frau geworden. Okay, natürlich eine Halbwahrheit, was immer noch eine Lüge war. Man kann Abimelech fragen. Er hat es so gesagt. Hey, so handelt man nicht. Täuschung geschieht nur allzu leicht. Die meiste Zeit sind wir uns nicht einmal bewusst, dass das geschieht. Es geschieht einfach, wenn wir versuchen, Probleme in unser geistliches Leben und persönliche Beziehungen zu kaschieren, indem wir so tun, als sei alles in Ordnung. Es kann auch oft an unserem Arbeitsplatz geschehen. Wir können unser Arbeitsgeber täuschen, indem wir so aussehen, als seien wir schwer beschäftigt. Statt wirklich produktiv zu sein, indem wir mehr Zeit auf eine Aufgabe zu verwenden, als wirklich nötig, oder indem wir unterdurchschnittliche Arbeit abliefern. Das ist auch Täuschung. Ich erinnere mich daran. Ich habe bei McDonald's meine allererste Job als Amerikaner, war bei McDonald's. Und es gibt einen Spruch da an McDonald's. Ich sage das zuerst in Englisch. If you have time to lean, you have time to clean. Wenn du hast Zeit zum Lehnen, zurückzulehnen, dann hast du Zeit zu putzen. Okay? So, deshalb sollte man immer putzen sein. Okay? Und hey, so sind wir. Als 16-jähriges ungläubiger Mann, ja, wenn der Chef weg war, ja, haben die Mäuse getanzt, sozusagen. Aber sobald er um die Ecke kam, stehen wir da und haben wir alles wirklich hochpoliert. Ja, so war's. Auch zu Hause kommt es häufig zu Täuschungen. Zum Beispiel, Frauen, hör mal gut zu. Eine Ehefrau, die etwas möchte, aber weiß, ihren Mann normalerweise auf bestimmte Vorfälle oder Umstände reagiert, flüchtet sich oft in eine Täuschungsmanöver, indem sie ihren Mann nur die positiven oder negativen Aspekte einer Angelegenheit erzählt, um ihren Willen durchzusetzen. Das kommt manchmal vor, oder? Oder Männer. Wir brauchen ein neues Auto. Wozu? Doch, ich kann dir 10.000 Gründe geben, weil dieses reicht nicht mehr aus. Okay? Ich brauche etwas Neues, einen neuen Computer. Täuschung kann auch stattfinden, wenn wir unseren Freunden oder Kindern über Dinge erzählen, die wir in der Vergangenheit erreicht haben. Anders ausgedrückt, versuchen wir oft, uns in einem falschen, übertriebenen Licht darzustellen. Zum Beispiel Geschichte der Art, als ich so alt wie du war, bin ich jeden Tag barfuß 5 Kilometer bergauf durch den Schnee zur Schule wieder nach Hause gelaufen. So, mit anderen Worten, hör auf zu meckern. Okay? Das kann sogar dazu führen, dass wir uns selbst etwas vormachen. Das geschieht, wenn wir anfangen, an unsere eigenen Lügen und Rechtfertigungen zu glauben. Das ist vielleicht eine der gefährlichsten Formen der Täuschung. Täuschung ist zweifelsohne sehr subtil und gefährlich. Aber wir müssen uns mit Täuschung befassen, die in erster Linie berechnend ist und auf sündige Motiven beruht. Wenn wir wissen, dass etwas falsch ist und es weiterhin tun, dann sündigen wir ganz offensichtlich und rebellieren wir gegen unseren Herrn. Es gibt noch andere Arten, wie ein Mensch falsches Zeugnis gegen seinen Nächsten ablegen kann. Zum Beispiel durch die Sünde der Verleumdung. Durch die Sünde der Verleumdung. Verleumdung ist das Verbreiten einer Lüge über jemanden, um diesen Mensch zu verletzen oder sich selbst bzw. jemand anderes zu schützen oder in ein besseres Licht zu stellen. Die Heilige Schrift drückt sich zur Frage der Verleumdung sehr klar aus. Gott sagte im Psalm 101, Vers 5, wer seinen Nächsten heimlich verleumdet, den will ich vertilgen. Das hat Gott gesagt. Sprüche 10, Vers 18. Wer Hass verbirgt, hat Lügenlippen. Und wer Verleumdungen austrägt, ist ein Tor, sagt die Schrift. Verleumdung ist eine verdammenswerte Sünde und Gott hasst sie. Eine andere häufige praktizierte Art, wie ein Mensch gegen dieses Gebot verstoßen kann, ist die Sünde des Klatsches. Klatsch ist die Verbreitung von unnötigen, hör mal gut zu, das ist eine gute Definition, unnötigen, unvorteilhaften oder auch wahren Informationen über unseren Nächsten. Es kann auch wahre Information sein. Aber was ist die Absicht hinter diesem Verbreiten von wahrer Information? Allzu häufig beruht Klatsch auf einer Funktion Wahrheit und wird dann beim Weiterzählen übertrieben. Leider ist dies selbst unter vielen Gläubigen eine sehr häufige Sünde. Und das darf nicht sein, meine liebe Geschwister. Ein Pastor erwähnte, die Zunge des Klatsches zu haben bedeutet zu demonstrieren, dass wir uns heimlich an den Sünden unserer Nächsten erfreuen. Ist das nicht so? Dass wir heimlich an die Sünden unserer Nächsten erfreuen? Die Bibel lehrt uns ganz klar, dass es Zeiten gibt, wenn wir eine Angelegenheit einfach übersehen oder vergeben müssen. Sprüche 10, Vers 12. Schreibt diesen Vers hinter die Ohren. Sie lehrt uns auch, dass es andere Zeiten gibt, in denen wir die Sünde eines Menschen in seinem besten Interesse und zum Schutz der Gemeinde offenlegen müssen. Das lesen wir in Matthäus 18, oder? Das brauchen wir. Der Zweck von Matthäus 18 besteht darin, einen sündigen Mensch wieder auf den rechten Weg zu leiten und die Angelegenheit gleichzeitig so lange wie möglich, so vertraulich wie möglich zu behandeln. Das ist unsere Absicht. Als Ältesten, das ist unsere Absicht. Wenn wir gehen, wenn wir mit Sünde in der Gemeinde zu tun haben, wir gehen so behutsam, so schweigsam wie möglich vorzugehen, wie es möglich ist. Nur nach einem privaten Gespräch unter vier Augen mit dem sündigen Menschen ist es recht, eventuell noch eine weitere Person mit einzubeziehen. Und Leute, es geht unseren Kindern genauso. Oder unser Ehemann oder Ehefrau. Ihr solltet nicht deine Freundin, deine liebste Freundin anrufen und sagen, was dein Mann falsch gemacht hat. Oder umgekehrt. Männer, ihr solltet nicht zum Arbeit gehen und einfach klagen über euren Frauen. Die Heilige Schrift verdammt immer wieder jene, die sich an Klatsch erfreuen. Einige Menschen können es einfach nicht abwarten, die Sünden und Versagen anderen offenzulegen. Andere gehen subtiler vor und bedienen sich eines Gebetsanliegens oder verschüttelte Worte, die gerade genug Informationen erhalten, um den Klatsch zu lüften. Die Bibel lehrt uns jedoch, dass jemand, der voller Freude dem Klatsch lauscht, ebenso schuldig ist wie derjenigen, der ihn verbreitet hat. Wenn ihr habt offene Ohren zu einem Klatsch oder Tratsch, dann seid ihr genauso schuldig wie die Person, die das erzählt hat. Epheser 4, Vers 29. Kein schlechtes Wort soll aus euren Mund kommen, sondern was gut ist zur Erbauung, wo es nötig ist, damit den Hörern Gnade bringe. Noch eine andere Art, das 9. Gebot zu missachten, besteht in der Sünde des Schweigens. Der Sünde des Schweigens. Oh, vielleicht habe ich einige von euch jetzt erwischt. Mich selbst auch. Oftmals kann unser Schweigen genauso unehrlich sein wie eine ausgesprochene Lüge. Anders ausgedrückt, wenn wir nicht kommunizieren und andere durch unser Schweigen in die Irre führen, dann haben wir uns unehrlich verhalten. Jakobus 4, Vers 17. Jetzt nicht jedes Schweigen ist eine Lüge, das meine ich nicht. Aber es kann auch Zeiten geben, wo ein Schweigen ist wie eine Lüge. Zum Beispiel Jakobus 4, Vers 17. Wer nun Gutes zu tun weiß und es nicht tut, für den ist es Sünde. Wir sehen diesen Prinzip auch in Hesekiel 33, Vers 6. Ich lese das vor. Es gibt eine große Passage hier, aber ich lese ein Vers vor. Wenn aber der Wächter das Schwert kommen sieht und nicht ins Schofarhorn stößt und das Volk nicht gewarnt wird und das Schwert kommt in einen von ihnen weggerafft, so wird derjenigen zwar um seine Sünde willen weggerafft, aber sein Blut werde ich von der Hand des Wächters fordern. Warum? Weil er geschwiegen hat. Das ist ein überaus interessanter Vers. Hier sehen wir hier, dass Gott den Wächter verantwortlich macht, der den Feind kommen sah, jedoch nichts tat, um die Menschen zu warnen. Das ist nicht anders als die Sünde des Schweigens in einer Situation, in der die Wahrheit hätte gesprochen werden müssen. Es gibt viele Gelegenheiten, wenn wir sprechen oder etwas sagen sollen, um jemanden zu warnen. Stattdessen bewahren wir Schweigen, weil wir Angst davor haben, jemanden zu missfallen. Ich glaube, vielleicht steht auch die Beispiel von Evangelisation manchmal da. Der Mensch ist einfach, er steht einfach da still und sagt nichts. Weil sein Kollegen, sein Mitarbeiter klagt über den Gläubigen, den Christen. Und der Gläubigen, der wahre Gläubigen, hat so viel Angst, dass er schweigt, nichts sagt. Aber das ist falsch. Das kann zum Beispiel aber auf der Arbeit geschehen. Wie ich gesagt habe, wenn wir den Mund nicht aufmachen und sagen, was unserer Kenntnis nach wahr ist, oder wenn wir einfach hoffen, dass man uns nicht bemerkt oder dass wir nicht in das unehrliche Verhalten mit reingezogen werden. Das kann auch zu Hause mit einer verängstigenden Ehefrau, einem Ehemann oder Kind geschehen. Allzu häufig bewahrt eine Frau, die um Probleme zu Hause weiß, stillschweigen, weil sie Angst vor der Reaktion ihres Mannes hat oder weil sie keinen Konflikt in der Ehe verursachen will. Oder umgekehrt, der Mann, weil er hat so große Probleme mit seiner Frau, weil sie die Hosen anhat. Doch unser Schweigen kann zu Stimmung, zu Sünde und Unehrlichkeit sein und dies häufig auch. Was also sollte eine Angestellte, eine Ehegatte oder Kind in einer derartigen Situation tun? Als erstes müssen wir verstehen, dass unser Treue in allererster Linie Gott und der Wahrheit gegenüber gilt. Mehr als unser Chef, unser Freund, Ehegatten, Mutter oder Vater. Galater 1, Vers 10. Rede ich den jetzt Menschen oder Gott zu Liebe? Oder suche ich Menschen zu gefallen? Ich muss mich beeilen. Wenn ich allerdings den Menschen nachgefällig werde, so werde ich nicht ein Knecht des Christus. Jemand mit seiner eigenen Sünde zu konfrontieren, ist nicht einfach, oder? Es ist nicht einfach. Trotzdem kann es notwendig und das Richtige sein, selbst wenn es bedeutet, dass wir uns unwohl fühlen oder potenzielle Schwierigkeiten heraufbeschwören. Zweitens. Lehrt die Bibel uns ganz deutlich, dass Sprüche 27, Vers 5 und 6 besser Zurechtweisung, die aufdeckt, als Liebe, die verheimlicht. Treu gemeint sind die Schläge des Freundes, aber reichlich sind die Küsse des Hassers. Wenn jemand die Wahrheit spricht, auch wenn es weh tut, bedeutet es viel mehr für jemand, als wenn jemand einfach stillschweigend da sitzt und nichts sagt. Was also sind die Konsequenzen, wenn wir falsches Zeugnis gegen unseren Nächsten ablegen? Gott hasst jegliche oder deutlich jegliche Form von Lügen, und die Bibel stellt unmissverständlich klar, dass alle jene, die lügen, keinesfalls der Strafe Gottes entgehen werden, sondern bestraft und letztendlich aus dem himmlischen Königreich ausgeschlossen werden. Hör mal gut zu, weil ich glaube, wir nehmen diesen Warnungen nicht wahr genug. Auch wenn jemand behauptet, gläubig zu sein. Wir lesen in Matthäus 7, Vers 21, Vers 7, 23. Viele an den letzten Tagen würden behaupten, gläubig zu sein. Aber Jesus sagt, ich kenne euch nicht. Weicht von mir, ihr Gesetzlosen. Aber hör mal gut zu. Sprüche 19, Vers 5. Ich fange an im Alten Testament. Ein falsches Zeuge bleibt nicht ungestraft. Und wer Lügen ausspricht, wird nicht entfliehen. Offenbarung 21, Vers 8. Das letzte Buch in der Bibel. Die Feigling aber und die Ungläubigen mit Gräuern befleckten und Mörder und Unzüchtigen und Zauberer und Götzendiener und alle Lügner, ihr Teil wird in dem See sein, der von Feuer und Schwefel brennt. Das ist der zweite Tod. Und dann in Kapitel 22, Vers 15. Draußen aber sind die Hunde und die Zauberer und die Unzüchtigen und die Mörder und die Götzendiener und jeder, der die Lüge liebt und tut. Bedeutet das? Das ist meine Frage, nächste Frage an euch. Bedeutet das, wenn ein Christ oder ein Christin jemals eine Lüge erzählt, dass er oder sie aus dem Himmel ausgeschlossen werden und seine oder ihre Errettung einbüßen müssen oder könnte? Nein, definitiv nicht. Das Schlüsselwort hier ist praktizieren, okay, oder üben. Anders ausgedrückt, alle Gläubigen versagen und sündigen zu gewissen Zeiten im Laufe ihres christlichen Lebens. Keiner von uns ist perfekt auf dieser Erde, oder? Wir machen alle Fehler. Der Bibel lehrt uns das eindeutig. Die Bibel sagt sogar, dass jemand, der keine Sünde in seinem Leben findet, ein Lügner ist. Wenn jemand behauptet, nie gesündigt, oder ja, ich bin schon perfekt, keine Sünde mehr, der ist ein Lügner, sagt die Bibel. Der Unterschied zwischen einem wahren Gläubigen und einem Ungläubigen ist jedoch, dass der Gläubige nicht in seiner Sünde verharrt. Wisst ihr was? Wenn ich sündige, ich denke an zwei Ereignisse. Als gläubiger Mensch habe ich eine Lüge erzählt. Einmal könnte ich nicht schlafen in diesen Abend, bis ich der Mann anrufen könnte am nächsten Tag. Ich glaube, es war 6 Uhr morgens, habe ich ihn angerufen. Ich habe ihm gesagt, ich könnte wirklich nicht schlafen. Das tut mir so fürchterlich leid. Und es war nicht absichtlich, diese Lüge ist einfach ausgerutscht aus meinem Mund. Aber ich habe mich so schlecht gefühlt, aber als ungläubiger Mensch, früher hat es mich überhaupt nicht gerührt oder bewegt oder ich hatte Lüge, natürlich. Jeder sagt eins oder zwei oder drei oder mehr. Er wird diese Sünde nicht weiter praktizieren oder sich von ihr bestimmen lassen. Wir sind fast fertig. Wir haben gerade gesehen, dass das 9. Gebot uns verbieten will. Aber was genau will das 9. Gebot uns verlangen? Das ist, was das Gebot uns verlangt. Die negative Seite dieses Gebot ist, lüge nicht. Die positive Seite ist was? Sei ehrlich. Sei ehrlich mit der Wahrheit. Anders ausgedrückt beinhaltet dieses Gebot unsere Pflicht, die Wahrheit treu und ergeben zu schützen. Dieses Gebot sieht vor, dass wir in alle unser Tun ehrlich sein sollen. Aber warum sollen wir ehrlich sein? Weil Lügen das genaue Gegenteil von Gott ist. Gott, sagt die Schrift, ist was? Ist Wahrheit. Man sieht das über Gott, der Vater, in 5. Buch Mose. Ich habe das alles aufgeschrieben, aber ich versuche mal ein bisschen weiter, schneller zu gehen. 5. Buch Mose 32, Vers 4. Die Schrift sagt es über den Sohn, dass Jesus Christus der Wahrheit ist. Johannes 14, Vers 17. Auch über den Heiligen Geist, Johannes 14, Vers 17. Johannes 14, Vers 6 über Jesus Christus. Und auch über das Wort Gottes. Heilige sie in deiner Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. Immer wieder sehen wir das. Aber die Heilige Schrift lehrt uns, dass es Gott unmöglich ist, zu lügen. Das sehen wir auch. Anders ausgedrückt, Gott kann nicht gegen seinen eigenen moralischen Charakter verstoßen. Für Gott wäre eine Lüge ein Widerspruch zu all dem, was er ist. Gott ist in seiner Wesen die Wahrheit. Deshalb kann er nicht lügen. Ich könnte 4. Buch Mose 23, Vers 19 und Johannes 8, Vers 44 lesen. Eigentlich, ich möchte das jetzt lesen. Lass uns das jetzt mit dem vergleichen, was der Heilige Schrift über Satan sagt. Was sagt Gott über Satan? Ich lese nur ein Vers vor. Vers 44, ihr habt den Teufel zum Vater. Was euren Vater begehrt, wollt ihr tun. Der war ein Menschenmörder von Anfang an und steht nicht in der Wahrheit. Denn Wahrheit ist nicht in ihm. Wenn er die Lüge redet, so redet er aus seinen eigenen. Denn er ist ein Lügner und der Vater derselben. Was also sollte eine Christin auszeichnen? Wahrheitstreue und Ehrlichkeit. Die zwei Dinge. Doch konsequente Ehrlichkeit ist nicht einfach. Selbst unter Gläubigen. Und es verlangt sehr viel positiven Arbeit. Doch Lügen und Halbwahrheiten gehen uns allzu leicht von den Lippen. Und meistens denken wir noch nicht einmal darüber nach. Praktische Tipps zu Einhalten des 9. Gebots. Erstens, in einer Gesellschaft, die zunehmend sorgloser mit der Wahrheit umgeht, müssen wir als Kinder Gottes unser Schöpfer und Erlöser nachahmen und besonders darauf achten, dass unsere Worte immer wahrheitsgetreu sind. Vergesst nicht, dass unser Maßstab für Wahrheitstreue nicht die Welt oder unsere Freunde oder Nachbarn sind. Nicht einmal die Ältesten unserer Gemeinde, sondern einzig allein unser himmlischer Vater. Er allein ist der Maßstab dafür, was richtig und falsch ist. Zweitens, lass uns nicht nur von Lügen ab, sondern sprich aktiv die Wahrheit. Wir müssen aktiv die Wahrheit sprechen. Die Bibel berichtet uns immer wieder vom Prinzip des Ablegens und des anschließenden Anlegens. Wenn wir also unseren Herrn und Meister in der Frage des Lügens und Sprechens der Wahrheit erfreuen wollen, müssen wir lernen, aktiv und aggressiv das Lügen abzulegen und aktiv und aggressiv das Sprechen der Wahrheit anzulegen. Amen. Leute, das bedeutet Arbeit für uns. Nicht einmal let go and let God. Das funktioniert nicht. Okay? Ich weiß nicht, wie man das übersetzen kann. Epheser 4, Vers 25. Darum legt die Lüge ab und redet die Wahrheit. Jeder mit seinen Nächsten. Denn wir sind untereinander Glieder. Und in Kolosser 3, Vers 9 und 10. Drittens. Betet aufrichtig, dass Gott euch davor bewahre, in irgendeiner Form oder auf irgendeine Weise falsches Zeugnis gegen euren Nächsten abzulegen. Betet dafür. Halte den Weg der Lüge fern von mir und begnadige mich mit deinem Gesetz, sagt der Psalmisten. Das war sein Gebetsanliegen. Halte den Weg der Lügen fern von mir. Wann habt ihr zum letzten Mal dafür gebetet? Wenn du jedoch gelogen hast, bekenne deine Lüge sofort. Erst zu Gott und dann zu deinen Nächsten. Je länger wir damit warten, etwas zu bekennen, umso schwieriger wird es. Oder nicht? Ist es so? Ich habe das aus eigener Erfahrung. Ich habe auch hier, ich könnte euch mehrere Geschichten erzählen. Okay? Ich kenne das aus eigener Erfahrung. Wenn wir zu lange warten, dann wird es schwieriger und schwieriger und schwieriger, das zu tun. Aber wenn wir lernen, sofort das aus unserem Leben zu reinigen, dann ging das viel, viel einfacher. Unser Verstand spielt uns oft Tricks vor und wir versuchen, unser schlechtes Gewissen zu ignorieren, herunterzuspielen, zu minimieren oder sogar etwas zu rechtfertigen, das wir gesagt oder nicht gesagt haben. Werde sofort aktiv, um ein gesprochenes Falschheit richtig zu stellen. Das ist mein drittes Tipp an euch. Viertens, bitte Gott, dir ein Herz zu geben, das die Wahrheit ebenso liebt, wie er sie liebt, und ein Herz, das Falschheit ebenso hasst, wie er sie hasst. Anders ausgedrückt, wir sollen Gottes Wahrheitstreuen in unseren eigenen Reaktionen auf die Wahrheit und Falschheit nachahmen. Wie Gott sollen auch wir die Wahrheit lieben und alles falsch hassen. Ein Mensch, der bestrebt ist, Gott zu gefallen, spricht die Wahrheit von Herzen und strebt danach, wie der rechtschaffene Mann zu sein, der Falschheit hasst. Sprüche 13, Vers 5. Der Gerechte hasst Lügenlippe oder Lügenrede, aber der Gottlose handelt schändlich und schmählich. Hasst ihr wirklich Lügenrede? Vergesst nicht, dass die Heilige Schrift uns lehrt, dass Lügen nicht nur aufgrund des großen Schadens, den sie anrichten, falsch sind, sondern insbesondere deshalb, weil wir durch Lügen Gott entehren und seinen Ruhm schmälern. Ihr Lieben, wenn wir lügen, spiegeln wir nicht mehr Gottes heiligen Charakter wider, wofür wir geschaffen wurden, wofür wir leben sollten. Stattdessen spiegeln wir wirklich in der Wahrheit den Teufel in dessen Charakter wider. Und das will keiner von Gottes echten Kindern tun. Und möge der Herr uns alle in diesem wichtigen Bereich uns alle helfen. Lass uns zusammen beten.